Deutschlandfunk, Information und Musik.
Da lobe ich mir, längst geboostert zu sein, denn auch nach den neuen Regeln darf ich weiterhin ohne Test ins Restaurant und in die Kneipe. Für alle anderen gilt bald 2G plus, also genesen, geimpft plus Test. Das ist eine der neuen Maßnahmen, die am Freitag beim Corona-Gipfel beschlossen wurden, um Omikron so ein bisschen einzudämmen. Aber es gibt auch Erleichterungen. Für geboosterte Kontaktpersonen soll es keine Quarantäne mehr geben. Apropos Kontakt. Die Kontaktbeschränkungen wurden nicht verschärft, bleiben aber bestehen. Maximal 10 Geimpfte in einem Raum. Wer ungeimpft ist, darf nur eine Person aus einem anderen Haushalt treffen. Was das alles mit uns macht nach so langer Zeit, wie uns die kontaktlosen Kontakte vielleicht auch nachhaltig verändern, das habe ich mit dem Sozialpsychologen Dieter Frey besprochen. Er ist Professor für Sozialpsychologie und Träger des Deutschen Psychologiepreises. Und ich habe ihn zuerst gefragt, wie es uns geht, wie es der Gesellschaft geht, nach fast 2 Jahren Pandemie mit On-Off-Beschränkungen.
Ja, ganz viele Menschen sind schlicht genervt, ja. Sie sind gefrustet, haben so eine Achterbahn von Gefühlen, weil sie immer zwischendrin die Hoffnung hatten, es wird besser, es wurde ihnen ja auch versprochen, und dann sehen sie, nichts wird besser, es bleibt bei Einschränkungen, sie werden zwar noch sogar noch verschärft, also teilweise verbunden mit depressiven Verstimmungen, Ängsten, wie wird die Zukunft werden und so weiter.
Wie problematisch ist es, dass diese Beschränkungen dann wieder manchmal zurückgenommen werden, dann treten sie in Kraft. Seit Ende Dezember auch für Geimpfte gibt es wieder Kontaktbeschränkungen. Wie problematisch ist das?
Ja, das verunsichert die Menschen, weil sie nicht wissen, was gestern noch gegolten hat, gilt morgen nicht mehr. Das heißt, zu den Einschränkungen kommt noch eben die Unsicherheit. Mache ich das richtig? Wie wird es morgen sein? Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Menschen bestimmte Dinge nicht erklären können, nicht vorhersagen können und nicht beeinflussen können. Das verstärkt den sogenannten Kontrollverlust noch mehr und die Frustration.
Ein Thema oder eine Maßnahme, die ja seit Ende Dezember auch für Geimpfte wieder gilt, sind Kontaktbeschränkungen. 10 Personen im Innenraum. Bei Geimpften, bei Ungeimpften sind es weniger. Was macht dieses Fehlen von Kontakten, von Nähe mit den Menschen?
Ja, der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Er braucht Nähe, er braucht Berührungen, er braucht Emotionen. Und in dem Augenblick, wo dieses eingeschränkt ist, kann man sagen, man geht durchs Leben wie mit einer angezogenen Handbremse. Ja, das heißt, man muss jedes Mal überlegen, ist es noch okay, wo muss ich noch mehr Distanz, auch in der kleinen Gruppe Distanz halten, wo muss ich nach links, nach rechts gehen, wo muss ich zurückgehen. Also es ist so eine Stimmung von Vorsicht, nicht sorglos zu sein, und das hemmt die Menschen. Ja, also ich bringe immer das Beispiel der angezogenen Handbremse.
Bleiben diese Hemmungen hängen oder könnte das dann auch schnell wieder verschwinden, wenn Corona dann vielleicht in einem Dreivierteljahr oder einem Vierteljahr oder wann auch immer wieder vorbei ist?
Da ich ein Optimist bin und Menschen, soziale Wesen immer auch anpassungsfähig sein müssen und in der Entwicklung immer anpassungsfähig waren, glaube ich, dass das zurückkommt. Sogar das Gegenteil wird dann noch zutreffen, dass die Sehnsucht nach Nähe, ja, die Sehnsucht nach Verbundenheit, nach Zusammengehörigkeit, nach Wir-Gefühl zunimmt, sodass die Leute sagen, ja, wir sehen uns danach, wo wir uns ganz normal wieder verhalten können, so wie wir uns früher verhalten haben, dass wir uns umarmen können, Bussi geben können, da wo es üblich ist, und nicht sofort immer auch Ängste haben müssen.
Funktioniert Zusammenhalt, Wir-Gefühl ohne körperliche Nähe?
Sagen wir mal so, man unterscheidet ja, wie verhalte ich mich gegenüber der Binnengruppe, also dem engsten Kreis, und wie verhalte ich mich gegenüber denen, wo ich nicht so nahe bin. Und da gehört Nähe zur Verbundenheit schon dazu. Ja, also das Gefühl, du gehörst zu mir, wir gehören zusammen. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, diese soziale Identität, wir sind eine Einheit, da gehört Nähe dazu. Da gehört auch Berührung dazu. Und das ist für Kinder ganz, ganz besonders wichtig.
Da Sie die Kinder ansprechen, also auch bei Kindern ist es ja inzwischen so, dass sie sich ja angepasst haben. Also man sieht, wenn man auf der Straße ist, wenn Kinder merken, okay, das wird zu eng, dann springen sie instinktiv inzwischen 2 Schritte zurück, wie so Balletttänzer. Was macht das Ganze mit Kindern?
Ja, ich behaupte, behaupte, die Kinder sind die großen Verlierer dieser Pandemie, weil Kinder brauchen Bewegung, Kinder brauchen Freiheiten, Kinder müssen sich austoben können, Kinder müssen sich mit anderen treffen können. Und das wird dermaßen eingeschränkt, dass Kinder, sie sind schon in einer beängstigenden Umgebung, weil Kindergärtnerinnen, Lehrer, Eltern verängstigt sind, und es überträgt sich dann automatisch auf die Kinder, die dann sich nicht so entwickeln können, was sie eigentlich für ihre Entwicklung bräuchten. Ja? Freiheiten, Bewegung, Zusammengehörigkeit, Nähe.
Was macht das langfristig oder könnte das langfristig für Kinder für Folgen haben?
Ja, langfristig, das sieht man jetzt ja leider jetzt schon, dass sehr viele depressive Verstimmungen vorhanden sind, Einsamkeitsgefühle, teilweise auch sogar Suizidgedanken. Das ist eine ganz große Gefahr. Umso mehr sind Eltern und Lehrer, Kindergärtnerinnen gefordert, ja, eine Balance zu geben, das heißt Optimismus, Lebensfreude, Fröhlichkeit und zumindest im kleinen Kreis den Kindern die Freiheiten geben, wo sie sich bewegen können, wo sie austoben können, wo sie spielen können, also in der Natur, im Wald, im Park. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, auch zu Hause nicht in eine depressive Stimmung zu verfallen, sondern zu sagen, wir schaffen das, wir werden das Beste draus machen, wir lassen uns nicht total unterkriegen, und irgendwann kommen mal Zeiten, wo es alles wieder viel, viel besser wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Erwachsenen nicht auch noch depressiv und missstimmig werden.
Haben Sie das Gefühl, dass die Erwachsenen, seien es jetzt Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen oder auch die Eltern, da angemessen reagieren und agieren?
Ein Teil ja, ein Teil nein. Ich kann es ja auch verstehen, denn viele Erwachsene haben Probleme mit der Zukunft der Arbeit. Sie haben Homeoffice, sie haben Homeschooling. Sie sind genervt, sie sind auch finanziell oft belastet. Und da ist es verständlich, dass sie nicht immer mit höchster Souveränität und höchster Frustrationstoleranz durch die Welt gehen. Umso mehr müssen Sie wissen, dass Sie da auch ein Vorbild sind für die Kinder. Man ist immer Vorbild, egal ob gutes oder schlechtes Vorbild. Aber man muss wissen, wir in unserer Familie lassen die Lebensfreude und die Fröhlichkeit nicht zu sehr beeinträchtigen.
Wo sehen Sie da die Politik in der Pflicht?
Ja, die Politik hat vor allem die Aufgabe, Dinge zu erklären. Es gibt ja die Aussage, Menschen sind bereit, nahezu alles zu ertragen, wenn sie wissen, warum. Und es ist wichtig zu erklären, es auch kindgerecht zu erklären, es so zu erklären, dass Menschen, die in der deutschen Sprache nicht so mächtig sind, das zu verstehen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und diese Erklärungen müssten natürlich, da müssen die Politiker anfangen, aber viele Botschafter dieser Pandemie, will ich mal sagen, müssten dieses auch in den Kindergärten, Schulen, Firmen noch mehr erklären, sodass die Eltern dieses auch verstehen und den Kindern auch kindgerecht weitergeben können. Da ist eine ganz große Herausforderung von Kommunikation, von Erklären. Denn nur wenn man es gut erklärt, verstehen es die Menschen und akzeptieren es dann auch die Menschen.
Sie haben gerade gesagt, Sie sind großer Optimist, der Mensch ist anpassungsfähig, wird aber vielleicht auch langfristig was bleiben, wenn wir uns zum Beispiel Begrüßungsrituale anschauen. Wird sich die Begrüßungsfaust, die Corona-Faust, langfristig durchsetzen?
Das kommt ganz davon, das hängt ganz davon ab, wie die jeweilige Lage ist. In dem Augenblick, wo man denkt, die Pandemie ist over, wie eine Grippe, da glaube ich nicht, dass sich das durchsetzen wird. In dem Augenblick, wo aber die Gefahren nach wie vor vorhanden sind, glaube ich, dass es bleibt. Also das ist so abhängig von der jeweiligen Situation.
Wie wichtig ist körperlicher Kontakt, um überhaupt Kontakt herzustellen bei Leuten, die sich nicht kennen?
Ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist. Das sieht man ja auch schon jetzt im digitalen Bereich, dass es Unterschiede macht im digitalen Bereich, ob ich Leute kenne oder nicht kenne. Und wenn ich sie nicht kenne und auch dann den Leuten nicht nahe bin, auch ohne Berührungen, ist immer die Gefahr von einer größeren Distanz oder braucht man länger. Ich würde es nur nicht so pessimistisch sein und sagen, da gibt es überhaupt keine Nähe. Man kann auch digitale Nähe herstellen oder auch Nähe mit etwas größerer Distanz, indem man noch mehr als bisher zuhört, nachfragt, wie geht's, wie kommen wir damit zurecht. Also ich kann solche Restriktionen immer auch kompensieren durch eigenes Verhalten, indem ich, wie gesagt, indem ich Nähe demonstriere durch mein Zuhören, durch mein Nachfragen.
Nun gibt es ja Kulturen, in denen körperlicher Kontakt eine geringere Rolle spielt als in Deutschland. Die japanische fällt mir da zum Beispiel ein. Gibt es die Gefahr oder könnte es geschehen, dass Corona letztlich zu einer Japanisierung auch der deutschen Gesellschaft führt?
Ja, das kann durchaus geschehen, insbesondere wenn man nicht ausschließen kann, dass man sich irgendwie doch infiziert. Dann glaube ich, dass solche Normen bestehen, dass man auch eher mit Mundschutz durch die Welt geht. Das wissen wir ja aus von asiatischen Ländern. Das kann durchaus sein, dass man sagt, wir wollen nicht vorschnell sorglos werden, sondern wollen da eine gesunde Distanz bewahren, wie das zum Beispiel die Japaner machen. Umso wichtiger ist aber, dass bei dieser gesunden Distanz trotzdem sowas wie Nähe möglich bleibt mit den Menschen, mit denen die zur Binnengruppe gehört, zu denen man sagt, die gehören zu mir, die gehören zu uns, ist mein Freundeskreis. Da kann man ja sich trotzdem ganz anders verhalten.
Die meisten Menschen haben sich ja jetzt nicht 2 Jahre lang isoliert. Prägend ist ja dieses On-Off von Maßnahmen, jetzt auch wieder Kontaktbeschränkungen, wie gesagt. Haben Sie das Gefühl oder den Eindruck, dass dieses On-Off von Maßnahmen mitgetragen wird? Oder anders gefragt, wie wichtig sind einleuchtende Gründe, um da noch mitmachen zu wollen?
Also wenn ich so die Umfragen in Deutschland im Moment sehe, dann denke ich schon, dass es mitgetragen wird, dass sogar ein gewisser Prozentsatz von 30% sagt, das müsste noch extremer sein, weil da bestimmte Ängste da sind. Ja. Es wird dann mitgetragen, wenn die Maßnahmen erklärt werden, und zwar so, dass es die Menschen verstehen, dass sie nachvollziehbar sind. Und da brauchen wir immer sogenannte Multiplikatoren, also Botschafter, die die Maßnahmen, die die Politik verkündet, in den Firmen, in den Schulen, in den Universitäten erklärt. Also dieses auf derselben Ebene ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Maßnahmen nachvollziehbar zu machen.
Sagt der Sozialpsychologe Dieter Frey. Mit ihm sprach ich über die Auswirkungen der kontaktlosen Kontakte, vor allem für die Verlierer der Pandemie, die Kinder.